Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut,
heißt es ganz am Anfang der hebräischen Bibel. Es ist das Fazit Gottes zu seinem Schöpfungswerk. Himmel, Erde, Sterne, Meere, Pflanzen, Tiere und die Menschen, alles sehr gut. Ein Start mit mehr Optimismus ist kaum vorstellbar. Und doch muss man nur 3 Seiten weiterblättern. 5 Kapitel später heißt es:
Als aber der Herr sah, dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur Böse war immer da, da reute es den Herrn, dass er die Menschen gemacht hatte auf Erden.
Von uneingeschränkt gut zu unrettbar böse. Zwischen diesen beiden Extremen liegt das Debakel mit dem Baum und der Schlange im Paradies und der erste Mord. Kein Erstgeborener des ersten Menschenpaares Adam und Eva erschlägt seinen jüngeren Bruder. Nach dem vernichtenden Urteil über die böse Natur der Menschen folgt die Sintflut. Fast alle sterben, nur der gottesfürchtige Noah und seine Familie überleben. Ob Noah ein wirklich guter Mensch war? Wir wissen es nicht. Die Bibel erzählt fast nichts über sein Privatleben. Was ihr wichtig ist? Noah war ein frommer Mann. Gottesfürchtig nennen das alte Übersetzungen. Schon die ersten paar Kapitel der Bibel zeigen, die Sache mit Gut und Böse ist kompliziert. Nichts ist in Stein gemeißelt. Es ist ein Wechselspiel von menschlichen Entscheidungen und göttlichem Urteil.
Also im Judentum ist es so, dass beides von Gott kommt. Eben weil es diese Einrichtung des freien Willens gibt und dass Menschen sich entscheiden können, es kommt beides von Gott.
Sagt die Leipziger Rabbinerin Esther Jonas-Mertin.
Gut und Böse sind ja letzten Endes menschliche Kategorien. Ich weiß es nicht, ob Gott wirklich das jetzt gerade in diesem Einzelfall als gut deklarieren würde oder eben als böse deklarieren würde. Das entzieht sich meiner menschlichen Vernunft total, weil ich ja gar nicht in diesen Maßstäben denken kann.
Der Mensch kann sich nicht in göttliches Urteilen hineindenken. Aber er kann sich der Frage nach Gut und Böse auch nicht entziehen. Denn für alle Entscheidungen und Handlungen ist das natürlich der Maßstab. Oder zumindest der entscheidende Maßstab.
Jeder Mensch hat einen freien Willen. Und gleichzeitig stehen Menschen immer zwischen der Entscheidung, sich für das zu entscheiden, was gut für sie ist, oder das zu entscheiden, was schlecht für sie ist. Das wissen wir aber nicht so unbedingt, was das im Einzelnen ist. Und deswegen machen wir eben auch Fehler und deswegen dürfen wir auch uns irren. Und deswegen gibt es im Judentum die Einrichtung der Teschuva. Teschuva ist Hebräisch und heißt Umkehr.
Was das Judentum nicht kennt, die Verknüpfung von Gut und Böse mit einem Konzept von Sünde oder gar Erbsünde, also einer schuldhaften Verstrickung, die weit über den oder die Einzelne hinausreicht und der sich niemand entziehen kann. Menschen können sich immer für das Gute entscheiden, sagt dagegen Rabbinerin Jonas-Mertin.
Es gibt ja die Idee von Tikkun Olam, was man auf Deutsch sagen würde, die Welt zu reparieren oder besser zu machen.
Die Sache mit der Sünde verlegt das Christentum ins Paradies, als die Schöpfung ja eigentlich noch sehr gut war.
Da sprach die Frau zu der Schlange: Wir essen von den Früchten der Bäume im Garten, aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt: Esset nicht davon, rühret sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet. Da sprach die Schlange zur Frau: Ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tage, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist.
Es gibt 2 Vorstellungen, wie das Böse in die Welt kommt. Das eine ist die klassische Sündenfallgeschichte, was wir Sündenfallgeschichte nennen, also die Schlange im Paradies.
Auch wenn eben das Wort Sünde in der Geschichte gar nicht vorkommt.
Das andere ist die von den gestürzten Engeln, den gefallenen Engeln. Und das heißt, das Böse ist dem Sündenfall des Menschen vorgängig. Das Böse ist schon in der Welt, bevor der Mensch überhaupt geschaffen wird. Die Engel stürzen herunter und bringen das Böse auf die Welt. Deshalb können in mittelalterlichen Bildern bei Hieronymus Bosch und bei einigen anderen Tiere andere Tiere töten, obwohl der Sündenfall noch gar nicht stattgefunden hat.
Andreas Mertin ist Kulturwissenschaftler und evangelischer Theologe und er gibt eine Zeitschrift für Theologie und Ästhetik heraus. Das Böse ist auf jeden Fall auch eine ästhetische Herausforderung. Denn wenn Kunst die gute Schöpfung abbildet, stellt sich ja die Frage, wie bildet man das ab, was böse ist? Das ist dann relativ einfach, wenn das Böse in einer Handlung besteht, die gegen das göttliche Gebot verstößt. Dann sieht man eben auf einem Gemälde unter den Tieren der ersten Schöpfung auch einen Vogel, aus dessen Schnabel nur noch die Hinterbeine eines Frosches herausschauen. Oder einen Wolf, der einem Lamm in die Brust beißt. Mitten im Paradies. Das ist das Böse und ein überdeutlicher Hinweis auf Erbsünde und Erlösung durch das Lamm Gottes, Jesus Christus.
Wir wissen, es gibt das Böse, das ist sozusagen schon klar. Und jetzt fragen die Leute, wie muss ich mir das denn vorstellen? Und das muss dann als Negation des Guten gemacht werden. Wenn Gott perfekt alles in Ordnung ist, dann muss das Böse genau das Gegenteil sein, eine Negation Gottes sein. Also ist er hässlich und bekommt Hörner und so weiter, wird gelb gemalt, grün gemalt, was weiß ich was. Das heißt, er ist ein Gegenentwurf Gottes.
Das Böse ist auch der Böse und er hat einen Namen.
Und deshalb diese Lust, auch im Mittelalter oder in der frühen Neuzeit den Teufel, ja, so wie so ein Monster darzustellen. Das ist das Gegenteil von dem, wie man sich eben das Gute vorstellt.
Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel versucht würde. Und der Versucher zeigte ihm alle Königreiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm: Das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da sprach Jesus zu ihm: Weg mit dir, Satan.
Teufel, Satan, Luzifer. Der Gehörnte als Verkörperung des Bösen hört auf viele Namen. Im Koran heißt er Iblis. Als sich alle Engel vor dem neu geschaffenen Menschen niederwerfen sollen, verweigert er als einziger Gott den Gehorsam.
Er sprach: Iblis, was hat dich daran gehindert, vor dem niederzufallen, was ich mit meinen eigenen Händen erschaffen habe? Bist du voller Hochmut oder gehörst du zu denen von hohem Rang? Er sprach: Ich bin besser als er. Mich hast du aus Feuer erschaffen, ihn jedoch aus Lehm.
Im Koran wird der Teufel nach dieser Ansage bestraft. Gott verflucht ihn, aber der Teufel ist gut mit Worten, eine Eigenschaft, die dem Bösen oft zugeschrieben wird. Der Fluch wird aufgeschoben und der Teufel bekommt eine Aufgabe. Er soll die Gläubigen testen.
Er sprach: Bei deiner Macht, ich will sie allesamt verleiten, bis auf deine Knechte, die aus ihnen ausersehen sind.
In dieser Jobbeschreibung ähneln sich Koran und Bibel. Der Teufel testet den Glauben. Sei es den von Jesus im Neuen Testament, sei es den des frommen Hiob bzw. Ayub in Koran und Altem Testament. Ein schmutziger Job, aber einer muss ihn ja tun. Zu dem Bösen schlechthin wird der Teufel selbst erst allmählich, sagt Andreas Mertin.
In der Bibel selber ist der Teufel nichts anderes als der Staatsanwalt Gottes. Der sagt also: Ja, guck mal, da hast du den Hiob, das ist ein ganz braver Mensch, aber macht er das nicht nur, um in den Himmel zu kommen? Und diese Rolle ist eine normale Rolle zu sagen, macht er das auch wirklich aus ernsthaften Gründen? Das ist sozusagen die eine Rolle des Satans, einmal genau nachzuklopfen, ob jemand gut ist oder böse ist.
Und es stellt sich die Frage: Ist jemand, der im göttlichen Auftrag handelt und sich dabei auch die Hände schmutzig macht, selber böse? Der Teufel balanciert da auf einem schmalen Grat, bis er fällt.
Dann bekommt er aber mit dem Christentum eine Bedeutung, die negativ ist. Da wird das Negative festgeschrieben und dann ist der Teufel immer das, was Dinge in Gang setzt, die wir selber nicht wollen oder uns nicht erklären können. Das ist sozusagen eine Rationalisierungsfigur. Ist böse, diese Frau bei Hexen meinetwegen kann das und das machen, sie kann Tiere heilen oder Krankheiten heilen. Wir können uns das nicht erklären, also muss es das Böse sein. Und dann ist der Teufel eine Rationalisierungsfigur.
Mit dem personifizierten Bösen lassen sich Dinge erklären, die man einem guten Gott nicht zutrauen möchte. Aber wie selbstständig ist dieser Böse wirklich? Wenn man sich die Welt mit einem allmächtigen Gott vorstellt, dann hat der letztlich auch Macht über das Böse. Dieses Dilemma lässt sich auch an einer anderen Figur nachvollziehen, die eng mit dem Karfreitag verknüpft ist, nämlich an Judas. Was er getan hat, ist eindeutig. Er hat Jesus verraten und dessen Verhaftung ermöglicht und damit letztlich den Tod am Kreuz.
Die Christenheit wusste nur nicht, ist das eine gute Handlung oder ist das eine böse Handlung? Intuitiv sagt man, es ist eine böse Handlung, weil der Herr verraten wird. Aber wenn er nicht verraten worden wäre, wäre er nicht ans Kreuz gekommen und hätte die Menschen nicht retten können. Deshalb sagt der Kirchenvater Origenes: Nein, wir müssen den eigentlich zu einem Heiligen machen. Ohne Judas gibt es kein Heil. Das ist die Faszination des Ganzen. Das Christentum entscheidet sich dann anders. Das Christentum sagt: Nein, das Böse überwiegt. Und das zeigt die Schwierigkeit. Was ist eigentlich gut und was ist böse?
Die Schlange im Paradies machte ein Angebot, das die Menschen nicht ablehnen konnten. Unterscheiden zu lernen zwischen Gut und Böse. Die Geschichte seit dem Paradies zeigt, so richtig geklappt hat das nicht. Vor allem deswegen nicht, weil das eben gar nicht immer so eindeutig ist. Aber die Menschen haben dafür Hilfsmittel gefunden. Regeln, Gesetze, Gebote.
Und wenn es auch darum geht, wie man sich zu verhalten hat im Alltag und welche rechtlichen Konsequenzen daraus resultieren, ist es im Kern schon sehr wichtig zu bestimmen, inwiefern überhaupt das Gute und Böse erkannt werden kann und ob das Gute und Böse an sich überhaupt als solche auch existiert.
Sagt Serdar Kurnaz, Professor für islamisches Recht an der Humboldt-Universität Berlin.
Wenn man zum Beispiel Letzteres negiert, gibt man dadurch natürlich den Offenbarungsschriften, wenn man jetzt aus den religiösen Traditionen heraus sprechen sollte, natürlich ein höheres Gewicht, als wenn man sagen würde, eigentlich bedarf es gar keiner Offenbarungsschrift, keiner göttlichen Intervention. Der Mensch ist selbstständig in der Lage, das Gute und Böse zu erkennen und dementsprechend Verhaltensnormen herzuleiten und diese auch zu bestimmen, an denen sich die Menschen dann zu orientieren haben.
Die Religionen haben unterschiedlich dichte Netze entwickelt, um ihre Gläubigen bei der Abwägung zwischen Gut und Böse zu unterstützen. Mit sehr weiten Maschen im Christentum, auch für diejenigen, die es mit ihrem Glauben sehr ernst meinen. Viel engmaschiger sind die Leitlinien, die Judentum und Islam anbieten.
Deswegen würde ich sagen, die Mehrheit unter den Muslimen würde immer noch sagen, der Mensch ist angewiesen auf die Offenbarung, um das Gute und Böse zu erkennen.
Vielleicht aber verabscheut ihr etwas, das gut für euch ist. Und vielleicht liebt ihr etwas, das schlecht für euch ist.
Also um gut handeln zu können oder Gutes zu tun, gibt sozusagen die Religion gewisse Anleitungen. Das können wir in der islamischen Tradition in zwei aufteilen. Zum einen die gottesdienstlichen Handlungen, die dafür Sorge tragen, dass die Beziehung zwischen Mensch und Gott positiv aufrechterhalten wird, was dann positive Effekte auf das Leben des Menschen haben soll.
Damit meint Serdar Kurnaz zum Beispiel das fünfmalige Gebet, das an Gottes Gegenwart in jedem Moment erinnert.
Auf der anderen Seite haben wir ganz konkrete Vorstellungen auch darüber, was man im Alltag tun kann und was man unterlassen soll.
Wobei dem Professor für islamisches Recht eines wichtig ist.
Eigentlich stellt sich die Frage nach Gut und Böse in den zwischenmenschlichen Beziehungen. Aber indem man sozusagen auf Regularien achtet, die von Gott erlassen worden sind, soll das einen darauf trainieren, darauf auch in den zwischenmenschlichen Beziehungen zu achten.
Aber weil auch das umfassendste Regelwerk nicht alle Nuancen zwischen Gut und Böse abdecken kann, gibt es noch die Erweiterung ins Jenseitige. Mit dem Gedanken eines Gerichts. Je nach religiöser Prägung, als jährliche Buchführung für Gott, als Abrechnung am Ende der Zeiten oder als Lebensbilanz nach dem Tod mit direkten Konsequenzen fürs ewige Leben. Serdar Kurnaz sagt, hinter diesem Glauben ans Gericht steht auch ein pädagogischer Gedanke, der dabei helfen soll, das eigene Leben am Guten auszurichten. Der aber auch dafür sorgen kann, dass das Abweichende, Strafwürdige und auch Böse dabei zu sehr im Vordergrund steht.
Das ist, glaube ich, dem verschuldet, dass wenn man die Grenzen weiß, was man nicht tun soll, ist alles andere sowieso okay. Wie eine Art negative Theologie, dass wenn man weiß, was man nicht tun soll, weiß man, was man tun kann. Weil die Grundhaltung innerhalb der muslimischen Tradition ist, man kann eigentlich im Grunde genommen alles tun, es sei denn, es spricht was dagegen. Daher muss man mehr darüber nachdenken, was man nicht tun kann, weil alles andere sowieso grundsätzlich erlaubt ist oder gut ist oder zumindest nicht schädlich ist. Daher konzentriert man sich sehr darauf, was schädlich ist und nicht unbedingt darauf, was gut ist. Der Umkehrschluss ist einfacher, wenn man weiß, was das Böse ist, als wenn man sich auf das Gute konzentriert.
Das Böse liegt eher im Blickfeld der Religion. Das scheint naheliegend. Was gut ist, müsste eigentlich ja sofort einsichtig sein für den vielbeschworenen gesunden Menschenverstand. Aber so eindeutig ist es auch mit dem Guten nicht.
Was ist denn eine Vorstellung von einem guten Leben? Ja, und da ist natürlich, also das ist ja eine ganz, ganz im Kern religiöse Fragestellung. Was ist eigentlich das, was wir als erstrebenswert ansehen für uns selbst, ja, sozusagen im sozialen Bereich, in Gemeinschaften, aber auch für eine Gesamtgesellschaft? Ja, was ist eigentlich das, wie stellen wir uns das gute Leben vor? Und was beinhaltet das?
Philipp Oehlmann versteht sich als Religionsforscher. Er verbindet Wirtschafts- und Diakoniewissenschaft und fragt am Wittenberg Center for Advanced Studies der Universität Halle-Wittenberg danach, welche Rolle Religion bei Nachhaltigkeit und sozioökologischer Transformation spielt. Denn Entwicklung, Wandel zum besseren Leben, das erfordert ein grundlegendes Nachdenken darüber, was das größere Gute nicht nur für die einzelne Seele, sondern für ganze Gesellschaften sein könnte. Vor allem afrikanische Kirchen haben sich genau das auf die Fahnen geschrieben. In vielen von ihnen wird ein sogenanntes Prosperity Gospel gepredigt.
Prosperity Gospel macht das Gute verfügbar.
Das lässt sich mit Wohlstandsevangelium nur sehr unzureichend übersetzen, denn es geht um viel mehr als nur um materiellen Reichtum.
Also im Prosperity Gospel ist es nicht so, dass es eine rein materielle Sicht auf ein gutes Leben gibt, sondern es das Gute, das Erstrebenswerte, das wird gesehen als multidimensional. Ja, dass man eben gesund ist, dass man gute soziale Beziehungen hat, dass man materiellen Wohlstand auch hat. Ja, spirituelle, soziale, materielle Dimensionen. Und als ganz entscheidend würde ich eben ansehen, dass das Prosperity Gospel dieses Gute eben als grundsätzlich verfügbar ansieht. Das kann sozusagen jeder erreichen. Gott schafft dir die Möglichkeit, dass du erfolgreich bist oder prosperierst in allen diesen Dimensionen. Gott schafft dir die Möglichkeit, das zu erreichen.
Natürlich gibt es Auswüchse, in denen Prediger vor allem ihren persönlichen Wohlstand im Blick haben. Aber es gibt eben auch viele Gemeinden, die ihre Mitglieder dann bei Bildung und Existenzgründung unterstützen. Aus westlicher Perspektive bleibt trotzdem ein Misstrauen. Darf man das, das sehr gut der göttlichen Schöpfung, so direkt und klar ins Materielle übersetzen?
Wenn man jetzt in Deutschland so religiöse Vorstellungen von einem guten Leben, da hat gutes Leben eher in religiöser oder gerade christlich-religiöser Perspektive oft so ein bisschen den Touch von, naja, ein Leben, was jetzt nicht übertrieben ist irgendwie. Ne? Ein gutes Leben ist irgendwie ein einfaches Leben. Also so ein bisschen so ist der Gedanke doch.
Aber, sagt Philipp Oehlmann, Misstrauen gegenüber irdischen Gütern und ein Verlagern des Guten ins Spirituelle, das muss man sich auch erstmal leisten können.
Das ist sehr, sehr von unserem Kontext auch beeinflusst, wo man durchaus ja auch feststellen muss, dass materielle Dinge in dem Leben der allermeisten Menschen ja gesichert sind.
Auch wenn das Gute nach einem überzeitlichen Wert klingt, was dahinter konkret steht, ist immer relativ und zeitbezogen. Da unterscheidet sich das Gute nicht von dem Bösen.
Gerade wenn es in Richtung afrikanisches Christentum und Fragen auch von Prosperity Gospel geht, ja, da wird sehr eben das gute Leben auch materiell gesehen, ja, weil es eben Dinge sind, die auch Leute nicht haben. Ja. Also da ist das eben eine Frage, man weiß nicht, was man auf den Tisch kriegt die nächste Woche, ja, wie ich das Essen auf den Tisch bringe und ob ich dann noch eine Arbeitsstelle habe, ob ich irgendwie Einkommen habe. Und biblisch gesehen wird es eben ganz oft begründet mit dem göttlichen Segen, den Abraham und seine Nachkommen und damit sozusagen wir alle erhalten haben. Ja. Insofern ist da schon eine ganz starke biblische Begründung auch für sozusagen das materielle Wohlergehen auch. Das Gute ist ja oft ein Idealbild, was ich nicht habe. Und wenn ich dann mir anschaue, ja, sozusagen was ausgehend von meinem Leben, was ist das Gute, das ich erstrebenswert finde, ja, dann sind das natürlich dann per Definition Dinge, die ich erstmal nicht habe. Ja. Wenn man das Gute irgendwie als Ziel, als erstrebenswertes Zielbild sieht.
Das Gute ist das Erstrebenswerte, das Böse ist abzulehnen. Das mag als Faustregel gelten. Der Teufel allerdings steckt im Detail. Und manchmal ist das ganz wörtlich zu nehmen. Davor sind auch höchste religiöse Würdenträger nicht gefeit. Im Februar 2019 sprach der damalige Papst Franziskus zum Abschluss eines Kinderschutzgipfels im Vatikan über sexualisierte Gewalt und redete dabei auch über Priester als Täter.
Die gottgeweihte Person, die von Gott auserwählt wurde, um die Seelen zum Heil zu führen, lässt sich von ihrer menschlichen Schwäche oder ihrer Krankheit versklaven und wird so zu einem Werkzeug Satans. In den Missbräuchen sehen wir die Hand des Bösen, das nicht einmal die Unschuld der Kinder verschont.
Also es war nicht ich selbst, es war irgendwie die Hand des Bösen. Die Hand des Bösen, einfach diese Metapher besagt, dass es quasi jemand Drittes war.
Hildegund Keul ist Professorin für katholische Fundamentaltheologie an der Universität Würzburg und forscht zu Verwundbarkeit und Missbrauch. Nicht nur, aber auch im Bereich der Kirchen.
Und damit ist es quasi eine Schuldverschiebung von den Tätern, Täterinnen auf eine dritte Größe, weg von den Tätern. Zwar in diesem Fall nicht auf die Opfer, was ja auch oft passiert, dass die Schuld auf die Überlebenden geschoben wird, sondern auf eine dritte Größe. Und eine solche quasi Schuldverschiebung geht schlichtweg nicht. Und das ist einfach nicht vertretbar. Also die Täter haben Schuld, die müssen die Verantwortung auch anerkennen für die Taten, die sie begangen haben.
Der Verweis auf das Böse kann auch etwas Entlastendes haben. Man schaut mit wohligem Schauer auf Taten und Täter und schiebt die Verantwortung weit von sich. Dabei sind Menschen generell in Netzwerke eingebunden, in denen sich Machtverhältnisse konkretisieren, sagt Hildegund Keul. Sie beschäftigt sich mit schweren Gewalterfahrungen, redet dabei aber nur selten vom Bösen.
Weil das natürlich auch direkt eine moralische Qualität ist, ne? Also eine Beschreibung von etwas, von einer moralischen Größe. In meiner eigenen Forschung verwende ich das Wort, ich glaube, fast gar nicht, weil ich da auf diese Gewaltsamkeit gucke. Und man muss ja schlichtweg sagen, dass die Frage nach Gut und Böse, ich bleibe mal bei der katholischen Kirche, selbst total missbraucht worden ist.
Moral, Macht und Missbrauch, alles verquickt unter dem Etikett des Bösen. Hildegund Keul nennt als Beispiel die Beichte und erinnert sich an Erzählungen ihrer Mutter.
Meine Mutter hat mir immer erzählt, dass sie im Unterricht quasi, bevor sie geheiratet hat, wurde ihnen immer gesagt, bevor sie Geschlechtsverkehr miteinander haben, müssen sie sich miteinander vors Bett knien und beten, dass es auch ein Kind wird. Und das ist quasi das Gute und damit wird ja auch definiert, was das Böse ist. Und das ist natürlich ein unsäglicher Machtzugriff auf das Sexualleben von Menschen.
Gut und böse. Hildegund Keul spricht stattdessen lieber von Vulnerabilität und Vulneranz. Vulnerabilität, das ist die Verletzbarkeit. Und Vulneranz, das ist die Fähigkeit, andere zu verletzen. Sei es aus Selbstschutz, sei es aus Böswilligkeit. Und da merkt man schon, so ganz lässt sie sich eben doch nicht vermeiden, die Rede von Gut und Böse.
Wir kommen auch gar nicht darum rum, um quasi ethische Urteile zu fällen, dass wir sagen, etwas ist ethisch gut oder nicht gut, denn das hat ja damit zu tun, wie wir uns verhalten, was wir tun. Also für das Handeln ist die Frage nach Gut und Böse einfach grundlegend, ne? Was ist denn jetzt das Gute zu tun? Also auch in so einem alltäglichen Sinn. Und was ist möglich zu tun und wo ist eine Grenze, was ich auf gar keinen Fall tun darf? Und da setzt ja das Böse an. Was ist die Grenze, was ich auf keinen Fall tun darf, ne?
Gut und böse, gottgefällig und widergöttlich, lebensfördernd und lebenszerstörend. Die Unterscheidung ist grundlegend im religiösen Blick auf die Welt. Und doch zeigt sich, wirklich in den Griff bekommen lassen sich diese Kategorien nicht. Jedenfalls nicht von Menschen. Es bleiben Unschärfen und es bleiben die Fälle, in denen die Zusammenhänge nicht einsichtig sind. Warum geschieht jemandem Böses, obwohl der Gott, an den er glaubt, die Macht hätte, Gutes zu tun? Das ist dann keine Frage mehr nach Ursache und Wirkung, nach Gerechtigkeit und Strafe, sondern eine tiefe Glaubensfrage.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.